Macron ist da jemand, der da auch, sage ich jetzt mal, sehr gerne nach vorne geht und einfach mal so voller Kanne reingeht und sagt, ich werde das drehen, wir werden das hinkriegen, die Leute müssen sich jetzt entscheiden. Ist ja schön und gut, dass die Rassemblement National wählen fürs Europaparlament, denken, das hat keine Konsequenz. Was ist das Wort eines Ministers dann wert? Was ist das Wort einer Regierung wert, die nicht den Rückhalt des Parlaments? Wir sind jetzt von diesem unmittelbaren Krisenmodus, jeder Tag kann soweit sein, ein bisschen mehr auf, es gibt jetzt immerhin Haushaltsverhandlungen. 40-prozentige Chance, dass das auch wirklich klappt und dass wir nicht in so einen neutralen Modus kommen oder vielleicht auch Neuwahlen.
Hallo und herzlich willkommen beim Europa-Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute sprechen wir mit einem Gast, der sich besonders mit den deutsch-französischen Beziehungen auskennt. Derzeit arbeitet er als Senior Policy Fellow für deutsch-französische Beziehungen am Jacques Delors Centre. Dort organisiert er gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen die Pariser Platzgespräche, eine Eventreihe, die regelmäßig hochrangige Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Deutschland und Frankreich zusammenbringt. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen und herzlich willkommen im Europa-Podcast, lieber Dr. Jan Wernert.
Hallo.
Lieber Jan, ich freue mich sehr, dass wir heute über die aktuelle Regierungskrise in Frankreich sprechen können. Bevor wir thematisch in die aktuelle Tagespolitik in Paris einsteigen, du bist nicht nur promovierter Wissenschaftler, sondern auch jemand, der durch seine doppelte Staatsbürgerschaft und 15 Jahre Aufenthalt in Frankreich eng mit beiden Ländern verbunden ist. Du bist ein vielgefragter Experte für Medien in Deutschland sowie in Frankreich, um wie heute die aktuellen Entwicklungen einzuordnen. Als Übersetzer zwischen zwei politischen Kulturen möchte man sagen. Wenn du mal persönlich auf über 70 Jahre deutsch-französische Freundschaft blickst, ist es schwieriger oder leichter geworden, das jeweils andere Land zu erklären?
Ich glaube, das ist gleich schwierig geblieben und da gibt es auch immer noch jede Menge Vorurteile auf beiden Seiten des Rheins. Und ja, tatsächlich wird man dann immer so ein bisschen gefragt als, oh, was haben die Franzosen da gerade gemacht, das ist unmöglich. Und umgekehrt, oh, die Deutschen, was denken sie sich dabei? Und das macht ja gar keinen Sinn. Und wenn man dann ein bisschen mehr in die Tiefe geht und diese Logik ein bisschen erklärt, dann wächst auch das Verständnis dafür. Aber die Nachfrage ist, glaube ich, anhaltend hoch.
Und ich würde fast sagen, die Franzosen oder beziehungsweise ihre Regierung sorgt auch dafür, dass die Nachfrage hoch bleibt. Wir gucken uns heute mal die aktuellen Ereignisse an, können das aber schlecht, ohne einmal einen Rückblick zu machen. Und ich würde mal mit dir anfangen. Wir hatten 2024 im Juni die Europawahl und die Umfragen sahen schon bereits so einen Rechtsschwenk zum Front National, Rassemblement National aktuell hinaus und die Partei von Emmanuel Macron, La Renaissance, hatte ja auch schon stark verloren. Macron entscheidet sich unter diesem Druck zu neuen Parlamentswahlen, zur Neuwahl der Assemblée Nationale. Warum hat er diesem Druck standgegeben, wenn er doch weiß, er kann es doch eigentlich nicht gewinnen?
Tja, das ist die große Frage. Es ist eine irrationale Handlung gewesen. Er hat ein paar Leute gefragt, quasi alle, die etwas zu sagen haben, Frankreich, haben gesagt, mach das auf gar keinen Fall, das macht gar keinen Sinn. Warum Neuwahlen, wenn gerade gewählt wurde? Also man hat ja gerade auch ein Stimmungsbild gehabt und weiß, wo wie die Lage ist. Und da die Illusion zu haben, dass man die ganze Sache drehen könnte, das ist, Macron ist da jemand, der da auch, sage ich jetzt mal, sehr gerne nach vorne geht und einfach mal so voller Kanne reingeht und sagt, ich werde das drehen, wir werden das hinkriegen, die Leute müssen sich jetzt entscheiden. Ist ja schön und gut, dass die Rassemblement National wählen fürs Europaparlament, denken, das hat keine Konsequenz. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir das auf nationaler Ebene auch denken. Also es sollte aus seiner Sicht ein Befreiungsschlag werden und da hat er einfach die Stimmung im Land komplett falsch eingeschätzt und hätte er auch wissen können, haben ihm, wie gesagt, auch viel gesagt, der Präsident des Senats, die Präsidentin der Nationalversammlung, sein Premier, alle haben ihm gesagt, nee, auf gar keinen Fall, das wird nicht gut ausgehen. Und das Paradoxe ist ja, dass er es ja in seiner ersten Amtszeit sehr verwöhnt gewesen. Er hat eine sehr satte absolute Mehrheit gehabt von Abgeordneten, die größtenteils von seiner Partei waren, die voll auf ihn ausgerichtet ist, die keine Geschichte hat, außer dass er sie gegründet hat. Das heißt, die auch sehr folgsam waren. Und er konnte einfach wirklich durchregieren und als so eine Art Nebenpremierminister das alles mikromanagen und alle haben auf ihn gehört. Und er hat sich scheinbar nie wirklich damit abgefunden, dass er, nachdem er wiedergewählt wurde, 22, keine absolute Mehrheit mehr bekommen hat, was sehr ungewöhnlich ist im französischen politischen System. Hätte aber nicht so viel gefehlt. Es hätte einen Koalitionspartner gebraucht. Und damit will er sich aber nicht wirklich abfinden. Und er hat dann ein bisschen durchregiert und versucht mit so alles, was die französische Verfassung hergibt, das irgendwie so durchzudrücken. Hat auch die Rentenreform durchgedrückt in diesem Zusammenhang. Und irgendwann ging das einfach sehr viel schlechter. Und es war absehbar, dass er auch einen verlässlichen Partner braucht, dass man da nicht so ad hoc Mehrheiten finden kann. Und ich glaube, das hat ihn gewurmt und er wollte diese Situation rückgängig machen und hat genau das Gegenteil erreicht. Das heißt, dass seine Parteien, die Parteien, die ihn unterstützen, das sind ja auch so verschiedene Bündnisse, das hat sich auch ein bisschen differenziert im Laufe der Zeit. Das ist jetzt selbst, also man bräuchte jetzt 5 Fraktionen in der Nationalversammlung, um sowas wie eine Koalition zu bilden, das kann es eigentlich nicht sein. Es muss loser sein. Da sind die ideologischen Unterschiede viel stärker. Aber das muss man sich schon mal verdeutlichen, was das bedeutet. Ne? Ich meine, du hast auf die Fragilität der französischen Regierung angespielt. Wir hatten ja auch vorgezogene Bundestagswahlen. Und genau. Es ist ja auch nicht immer so ganz ruhig im politischen Berlin hier und jetzt. Und ja, die Ampelkoalition, das waren 3 Fraktionen. Ne? Da 5 zusammenzukriegen in einem System, was das nicht gewohnt ist, was das auch nicht wirklich belohnt, das ist hart. Und vielleicht kommen wir noch später zurück auf die Gründe, was jetzt gerade die Schwierigkeit ausmacht und warum es so schwer ist, sich da irgendwie zusammenzufinden und vielleicht eine Übergangslösung gemeinsam zu gestalten.
Jetzt hätte ich fast reingeworfen, bei der derzeitigen in quotation mark großen Koalition haben wir auch 3 Parteien. Aber formal, ja.
Aber 2 Fraktionen.
Aber 2 Fraktionen, da hast du vollkommen recht. Ich möchte noch einmal mit dir zurück, du hast die Präsidentschaftswahl 22 angesprochen. Er hatte vorher eine absolute Mehrheit in der Assemblée Nationale und hat sie dann 22 verloren. Du hast aber auch gerade gesagt, es fehlte eigentlich ja nicht wirklich viel zu einer politischen Mehrheit. Man hätte doch, wie wir das von Deutschland kennen, Koalitionen bilden können. Ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich nach Frankreich schaue, es fällt den Französinnen und Franzosen unwahrscheinlich schwer, in Koalitionen zu verhandeln, was für uns als Deutsche selbstverständlich ist. Nach jeder Wahl ist ja eigentlich immer eine Koalition, weil wir ja nicht so in einer repräsentativen Demokratie mit absoluten Mehrheiten für gewöhnlich agieren. Aber warum hat er sich denn nicht einen Koalitionspartner geholt? Das hätte doch eigentlich jetzt auch noch für ihn eine relativ, ich will nicht sagen entspannte, aber eine Legislatur werden können. Woher kommt diese Kompromiss oder fehlende Kompromissfähigkeit vielleicht?
Ja, dafür gibt es mehrere Gründe. Es wäre tatsächlich die bequemste Lösung, zumindest die stabilste gewesen. Es wäre nicht einfach gewesen damals. Er hätte mit Les Républicains, mit den Konservativen versuchen können, zusammenzukommen. Fehlt natürlich die Methode in Frankreich. Man weiß nicht so richtig, wie man das macht. Man schmiedet die Bündnisse vor der Wahl. Das kriegt man eigentlich ganz gut hin. Und das widerspricht auch ein bisschen diesem Narrativ, die Franzosen kriegen keine Kompromisse hin, weil die kriegen ziemlich große Kompromisse hin, die wir auch in Deutschland nicht hinbekommen. Zum Beispiel bei der letzten Wahl zur Nationalversammlung haben alle linken Parteien zusammengefunden und sich abgesprochen, um sich die Wahlkreise aufzuteilen und ihre Chancen zu maximieren, obwohl sie sich nicht mögen, obwohl sie massive ideologische Unterschiede haben und haben so eine Art rot-rot-grünes Bündnis mit auch vielen Kleinstparteien zusammen gebildet, um ihre Chancen zu maximieren. Allerdings ist dann nach der Wahl schwer, weil man hat sich schon so weit aus dem Fenster gelehnt und dafür gibt es dann keine Methode, also dass man diese Wahlbündnisse vorab schmiedet, das ist relativ normal, Usus, kann man also im breiteren Sinne machen oder im engeren, aber dass man danach, gibt es keine wirkliche Methode, wer verhandelt jetzt eigentlich, sind das jetzt die Parteiführer, ist das der Präsident, der ja fest im Amt ist, weil der ist auch noch da, ist so eine Art Nebenexekutive, das ist auch so eine komische Position. Der Präsident darf reinfunken, der kann den Premier nach Belieben ernennen, unabhängig von den politischen Mehrheiten, was auch die jetzigen Probleme und die jetzige Instabilität erklärt, dass er zwar den Premier ernennen kann, aber er kann nicht die Mehrheit dazu herbeizaubern. Das heißt, er muss sich da bewegen. Und ja, da merkt man, dass das ganze Vokabular dazu fehlt, dass man nicht weiß, wie so eine Methode aussehen soll, dass man sich da erstmal sondiert und dann schaut, man hat vielleicht schon vor der Wahl mal ein bisschen abgetastet, mit wem könnte man, wer ist verlässlich, bei welchem Kundenpunkt ist da so ein bisschen Spielraum. Und letztendlich muss man ja dafür auch viel aufgeben. Ne? Also Friedrich Merz hat die Koalition mit der SPD geschmiedet. Das war schwierig, das war schmerzhaft. Er musste,
aber für beide Seiten, ne?
Genau, und für die SPD genauso. Und es war auch unklar, ob das so funktioniert. Man muss sich rückversichern in der eigenen Partei, die eigene Basis da mitnehmen. Das ist ein wahnsinnig aufwendiges Prozedere, aber es ist schon ein bisschen eingespielt. Man weiß, das kommt, man weiß, das wird lange dauern. Und das ist es in Frankreich einfach nicht, weil es die Notwendigkeit nicht gab in den letzten Jahrzehnten. Und das in so einer sehr ungewohnten Situation in einem anderen politischen System, das so einfach mal so hoppla hopp hinzubekommen und die Medien da mitzunehmen und dann nicht geschreddert zu werden, das ist schwierig. Dennoch, denke ich, wäre es möglich gewesen, auch schon 22, auch wenn die Konservativen damals da so ein bisschen zwiespältiges Verhältnis zur Regierungsfähigkeit haben, da ist auch ganz viel böses Blut über Leute, die aus der Partei gelockt wurden und so, die dann so die Verräter, die zu Macron gegangen sind, da so gebrandmarkt werden und dann ausgerechnet mit dem dann noch was machen. Okay, es wäre kein natürliches Bündnis gewesen, aber da wären schon Überschneidungen gewesen. Und die Ironie ist ja, dass jetzt die Parteien, die den Präsidenten unterstützen, das sind mittlerweile 3 Fraktionen, das ist auch ein sehr mittlerweile immer uneinheitlicheres Bündnis, das um ihn steht und das nicht mehr bedingungslos hinter ihm steht, sind die Republikaner, also die Konservativen, Teil bisher gewesen dieser Regierung. Sie wollen sich aber nicht als Koalitionspartner nennen. Aber letztendlich sind sie ja jetzt zusammen. Nur haben sie zusammen nur noch 210 Abgeordnete und sie bräuchten 289, um eine absolute Mehrheit zu haben. Das heißt, sie bräuchten noch jemanden dazu. Und das ist ein Teil der Schwierigkeiten, die wir jetzt haben. Und hätte der Präsident früher Kompromissfähigkeit gezeigt und eingesehen, okay, wir haben die Wahlen fast gewonnen, aber halt eben nur fast. Also müssen wir einen Schritt auf die Opposition zugehen und jemanden dauerhaft an uns binden, damit wir einigermaßen verlässlich regieren können. Und das heißt auch, dass man Rückabsprachen trifft, dass man deren programmatischen Punkte auch umsetzt und nicht nur, dass die Ministerämter kriegen, sondern die wollen ja auch inhaltlich etwas und die müssen ja auch wieder vor ihre Wählerinnen und Wähler gehen und sagen, okay, wir haben uns auf dieses Bündnis eingelassen, dafür haben wir das und das bekommen. So entscheidet, ob das gut war oder nicht, aber man muss sich ja auch rechtfertigen. Und ja, diese Einsicht hat Emmanuel Macron nicht gehabt und hat sie auch 2024 nochmal versucht, das irgendwie zu revidieren, ist auf die Nase gefallen und jetzt muss man noch viel größere und schmerzhaftere Kompromisse eingehen. Ja, das steht an, das ist fast unmöglich in der jetzigen Konstellation. Ja, so oder so, was passiert, was auch Teil der Schwierigkeit ist, Emmanuel Macron ist im Amt bis 2027, komme was wolle.
Also das schließt du auch aus, dass er vorher zurücktritt und das dann sagt, ich kriege keine Regierung hin oder es funktioniert nicht mehr.
Dann theoretisch muss er auch keine Regierung hinkriegen. Mhm. Er ist nicht die Regierung, er ist der Präsident, er ist der Staatschef. Mhm. Er könnte auch sagen, macht, was ihr wollt. Ich werde hier drauf achten, dass die Verfassung respektiert wird und weiterhin Frankreich repräsentieren. Er müsste das ja nicht. Ich schließe es nicht komplett aus, dass er zurücktritt, aber er alleine entscheidet das. Man kann ihn nicht absetzen. Mhm. Das ist auch so ein Unterschied in den politischen Systemen. Wenn Friedrich Merz den Rückhalt seiner Koalitionspartner verliert, dann merkt er das sehr schnell. Und das hat man ja auch bei seiner Wahl zum Bundeskanzler gesehen.
Absolut, ja.
Wie schnell das gehen kann. De facto versucht man ja auch nicht, seine eigenen Leute abzusägen oder auch die Solidität der Koalition irgendwie zu wahren. Und auch da gibt es viele Prozesse, die durchaus auch schmerzhaft sind innerparteilich. Wenn man bei strittigen Fragen abstimmen muss gegen seine Überzeugung. Aber wenn das nicht klappt, dann kommen wir sehr schnell in eine Situation, wo es unmittelbare Konsequenzen für den Bundeskanzler gibt. Ich habe jetzt Friedrich Merz gesagt, das gilt natürlich für alle seine Vorgängerinnen und Vorgänger. Und der Präsident eben nicht. Der wird im Élysée-Palast bleiben. Und es gibt auch dieses Phänomen, dass mit den Jahren, dadurch, dass so viel zuläuft auf den Präsidenten, wenn er die absolute Mehrheit hat, was der Fall bisher die Regel war, dass man da auch eine gewisse Distanz entwickelt. Also man trifft wahnsinnig viele Personalentscheidungen ganz alleine. Das heißt, es gibt ganz viele Höflinge, die versuchen, sie da so ranzukommen. Und alle geben einem den Eindruck, man ist wunderbar, man ist toll. Und da ist nicht so dieser unmittelbare Druck, den man jede Woche in den Koalitionsrunden hat und so, wo verhandelt wird, gerungen um den Kompromiss. Da kommt man in so ein anderes Mindset, sage ich jetzt mal, was schon andere Präsidenten befallen hat, sage ich jetzt mal. Und das klingt jetzt so ein bisschen absurd, weil natürlich ist Emmanuel Macron ein Vollprofi. Aber das bleiben alles Menschen. Und man merkt das schon, dass diese ganzen goldene Paläste auf Dauer und diese ganzen Leute, die auf einen zugehen, gut zureden, dass das was mit einem macht. Und da vielleicht die Bereitschaft senkt, sich auf die Ebene der mühsamen Kompromissfindung hinabzugehen.
Du beschreibst das jetzt so ein bisschen wie bei Louis XIV am Hofe. So, ist der Präsident, also kann man das sagen, so eine natürliche Nachfolge?
Nee, das ist natürlich wieder so ein bisschen dieses Klischee. Das ist eine Demokratie und eben er kann nicht machen, was er will. Deswegen rennt er auch jetzt gerade gegen Wände an. Tatsächlich, diese Machtfülle, die Emmanuel Macron gehabt hat in seiner ersten Amtszeit, die haben seine Vorgängerinnen und Vorgänger nicht so stark gehabt. François Hollande hat also eine liebe Mühe gehabt mit seiner eigenen Partei, die ihm auch gesagt hat, so, du kannst nicht machen, was du willst, wir sind eine traditionsreiche Partei, du hast den Wahlkampf so und so gemacht, das machst du gefälligst so und deinen sozialliberalen Kurs finden wir schlecht. Und wir werden rebellieren und wir werden dagegen stimmen und du wirst Schwierigkeiten kriegen. Jacques Chirac als Präsident ist auch mit einer absoluten Mehrheit an die Macht gekommen und hatte so viele Schwierigkeiten mit den verschiedenen, das sind auch verschiedene Mitte-Rechtsparteien, die zusammenfinden oder von der Mitte, dass er die Nationalversammlung dann aufgelöst hat und Neuwahlen verkündet hat, obwohl er die absolute Mehrheit hatte, um allen nochmal zu zeigen, dass er der Chef ist und noch seine eigenen Truppen zu disziplinieren. Also man sieht, da gibt es schon so ein starkes Element. Allerdings hat er sich damals verkalkuliert und hat eine linke Regierung vorgesetzt bekommen. Und dann hat diese linke Regierung durchgeregiert und er musste dabei zuschauen. Und das hat nicht so viel mit Ludwig dem 14. zu tun. aber ja, dieser direkte Bezug auf die Person, auch diese ganze Aura, so, das ist dann die Person, die über den nuklearen Gegenschlag entscheidet, ganz alleine. Das hat so ein bisschen natürlich diese Anklänge, aber man soll es mit einem Klischee, finde ich, nicht übertreiben. Das ist eine Demokratie und entsprechend kann man selten eine Entscheidung alleine treffen.
Dann lassen wir es bei diesem Klischee, aber lass uns doch noch einmal thematisch einsteigen. Und zwar scheinen die Probleme ja so groß zu sein, dass sie mittlerweile 4 Premierminister verschlissen haben. Wenn ich es noch richtig auf die Reihe kriege, und ich habe es mir hier wirklich nicht auf meinem Zettel notiert, nach der Europawahl ist Gabriel Attal zurückgetreten aufgrund des Wahlergebnisses. Der war auch erst seit Januar 24 dann im Amt, ist noch geschäftsführend über die Olympischen Spiele bis September 24 noch Premierminister gewesen, aber bereits zurückgetreten. Dann wurde es Michel Barnier, der tritt im Dezember zurück, schon nach 3 Monaten. Dann kommen wir auf Premierminister Bayrou. Der macht es sogar für französische Verhältnisse erstaunlich lange, ungefähr 1 Jahr. Und jetzt haben wir Le Cornu, 27 Tage, verspricht danach nur noch Gespräche zu führen, nie wieder Premierminister. Aber jetzt hat er gerade heute, wir zeichnen am 16. Oktober auf, brandaktuell, heute Morgen hat er die Vertrauensabstimmung im Parlament erstmal so überstanden, beziehungsweise formal korrekter, es wurde gegen ihn von den Oppositionsparteien ein Misstrauensvotum eingebracht. Er konnte jetzt aber die Sozialisten auf seine Seite ziehen, die da nicht mitgegangen sind. Kannst du gleich nochmal gerade stellen, weil du schon so den Kopf nickst. Aber meine Frage ist, die Premierminister kommen und gehen, aber die Probleme bleiben doch dieselben. Jan, über welche Probleme reden wir denn da? Was muss in Frankreich gelöst werden, was zu einer solchen Parteienkonfrontation führt?
Das Problem ist jetzt erst einmal die unmittelbare Regierbarkeit. Dass es einfach keine Mehrheit gibt, dass es 3 Blöcke gibt in der Nationalversammlung. Ein linker Block, ein rechtsextremer Block und ein Block der bürgerlichen Mitte, sage ich jetzt mal, liberale, konservative, Zentristen. und man muss die zusammenführen, damit überhaupt die Regierbarkeit gewährleistet wird. Das heißt, dass man einen ordentlichen Haushalt am Ende des Jahres hat, weil das ist ja so ein Kernmoment der Demokratie, dass man entscheidet, wo geht das Geld hin, wer muss wie viel zu unserer Gesellschaft beitragen und wozu werden diese Ausgaben verwendet. Das ist, dann läuft alles darauf zu. Und da kann man sich nicht mehr darum winden, einen Kur, also keine Reform zu machen oder einfach nicht zu entscheiden, weil das ist ja dann eine Entscheidung. Macht man dann mehr Schulden und bürdet das sozusagen der Allgemeinheit auf oder gefährdet vielleicht die Finanzstabilität des Landes? Erhöht man das Renteneintrittsalter um die Mehrwertsteuer? Bei wem? Die Wohlhabenden? Kürzt man die Sozialleistungen? Welche? Also da muss man letztendlich diese Entscheidung treffen und diese Entscheidung zu treffen ist in der jetzigen Konstellation in der Nationalen Versammlung fast unmöglich. Ich würde sagen, im Wesentlichen gibt es vier Gründe dafür, dass wir gerade in dieser schwierigen Lage sind. Das erste habe ich genannt, ist die Nationalversammlung so wie sie ist, die keine großen Entscheidungen treffen kann. Also diesen den Kurs zu setzen, das kann man nicht in dieser Konstellation. Die Leute haben alle unterschiedliche Vorstellungen, wie es jetzt weiterzugehen hat, ob man mehr Einnahmen generieren sollte und wie. Andere lehnen Steuern strikt ab. Die Rechtsextremen sagen, ah, das kann man alles bei Migration einsparen, gar kein Problem, und dann läuft die Sache wieder. Und das sind grundsätzlich unterschiedliche Wege, die da vorgeschlagen werden. Das Zweite ist, dadurch, dass die Finanzlage so ist, wie sie ist, mit einem sehr hohen einer sehr hohen Neuverschuldung, also um die 5% des BIP, das ist sehr viel, und einer hohen Gesamtverschuldung bei 115% des BIP, was viel ist für G7-Staaten, alles andere als außergewöhnlich, dass Deutschland der Ausreißer nach unten, aber trotzdem ist es so, dass die Lage langsam ernst wird und man da Entscheidungen treffen muss und nicht einfach sagen kann, okay, wir treffen jetzt erstmal keine Entscheidung, 2027 haben wir eine neue Präsidentschaftswahl, da wird der Kurs neu gesetzt und da wird sich der eine oder der andere durchsetzen. Das heißt, man muss jetzt Entscheidungen treffen und es ist quasi unmöglich sozusagen, dadurch, dass die Leute so widersprüchliche Wege wählen. Man muss einen einschlagen, man kann sich nicht drum drücken und auf der Stelle bleiben. Also macht es das zusätzlich schwierig. Die dritte Schwierigkeit ist, dass alle diese Präsidentschaftswahl im Blick haben. Die französischen Parteien haben alle ihre Augen drauf gerichtet und natürlich wollen sie die Macht dann übernehmen, Emmanuel Macron ablösen und dann ihre Lösungen für das Land auch umsetzen können, was vollkommen legitim ist. Aber die zu der schwierigen Erwägung bringen, wie viel Kompromiss binden sie sich jetzt ans Bein, wie viele schmerzhafte Einsparungen, weil finanzielle Lage ist so dramatisch, dass es keine einfachen Entscheidungen mehr gibt, dass man irgendwie so mit so ein bisschen basteln hier und da. Das sind gewaltige Summen, die im Spiel sind. Das heißt, irgendjemand wird dafür bezahlen müssen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und irgendjemandem wird es wehtun. Und diese Entscheidung jetzt zu treffen, während dann alle, die sich nicht an der Entscheidung beteiligen, an der Seite stehen und sagen, ja, also wir hätten das ja viel einfacher hinbekommen und das wäre viel weniger schmerzhaft gewesen. Und wie blöd war das, das zu machen? Und man sieht ja, dass die, kann man dann auswählen, Rentnerinnen und Rentner oder die armen Leute oder die Wettbewerbsfähigkeit oder unsere Industrien oder unsere Unternehmen werden zu stark belastet, bla bla bla. Kann man alles so durchdeklinieren. Das heißt, es ist eine sehr inkomfortable Entscheidung, die man treffen muss. Und das Vierte ist, dass Emmanuel Macron sich nach wie vor an sein politisches Erbe klammert, regelrecht. Also er will nicht das aufgeben, was er in den letzten Jahren durchgesetzt hat. Teil davon ist die Rentenreform. Und er hat es wirklich auf Biegen und Brechen gemacht. Und das Brechen hat ein paar Premierminister gebrochen seit letztem Jahr, weil es einfach nicht mehr haltbar ist. Die Mehrheiten geben das nicht her. Das Volk hat anders entschieden. Er hat nicht mehr die politische Macht, das den Status quo sozusagen, den er geschaffen hat, zu wahren. Das heißt, er muss inhaltlich auf die anderen zugehen. Und das hat er zum ersten Mal dann auch tatsächlich letzte Woche getan, indem er selbst die Möglichkeit in den Raum gestellt hat, diese Rentenreform auszusetzen, das heißt, sie nicht abzuschaffen, aber einzufrieren. Das ist ja so eine progressive Reform. Man springt ja nicht von einem Mal von einem Renteneintrittsalter von 62 auf 64, sondern stufenweise. Und Teil seines Angebots war, das einzufrieren. Das ist wirklich ein Novum, weil bisher hatte das strikt ausgeschlossen und hat mit den Finanzen argumentiert und gesagt, das ist der vernünftige Weg und da haben die anderen nichts damit. Alle anderen, die was anderes behaupten, sind unvernünftig. Nur Problem, er braucht die anderen, die da wiederum ganz andere Vorstellungen davon haben, was vernünftig ist oder nicht. Jetzt sind wir in dieser vertrackten Lage. Der Präsident hat, denke ich, den richtigen Schritt gemacht, dass er auch ein bisschen auf die Opposition zugegangen ist und die am ehesten gesprächsbereit sind, das sind in der derzeitigen Konstellation die Sozialisten, aber es wird auch sehr schwer, schon mal die wirklich so zufriedenzustellen, dass sie diesen Haushalt tolerieren. Sie werden nicht Teil der Regierung werden, sie haben keine eigenen Mehrheiten, um gegen ihn zu regieren. Und sie wollen sich auch nicht so viel Nähe zu allem, was Emmanuel Macron macht, haben. Und gleichzeitig muss ja auch nicht auch die Konservativen, also de facto Koalitionspartner, an Bord halten, die dann eine zwiespältige Haltung zu dieser Rentenreform haben. Damals haben sie nicht mit abgestimmt, 2023, im Sinne des Präsidenten und seiner ganzen eigenen Leute, die sich zunehmend unabhängig von ihm machen. Das ist auch ein neues Phänomen, das sich so sehr verstärkt hat seit dieser Neuwahl 2024, dass seine eigenen Leute Ambitionen haben auf das Präsidentenamt, auch sagen, Emmanuel Macron ist nicht mehr lange da, was passiert danach, was passiert mit unseren politischen Ideen, mit meinem Mandat vielleicht auch, hinter wem sammeln wir uns? Es wird zunehmend unattraktiv, hinter diesem Präsidenten zu stehen und für ihn durchs Feuer zu gehen, weil man weiß, dass er nicht mehr lange da sein wird, weil er nicht sich für ein drittes Mandat in Folge bewerben kann.
Mhm. Du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, ich möchte auch mal einmal mit dir über die Rentenreform sprechen. Es ist so, das, was ich wahrnehme aus den Medien, und ich muss zugeben, ich lese nur die deutschen Medien, weil ich die französische Sprache mal irgendwann wieder nach meinem Schulfranzösisch größtenteils verlernt habe, ist so, man vergleicht das, als hätte Gerhard Schröder nachher nochmal die Agenda 2010 in Frage gestellt. So wird das in der deutschen Presselandschaft bewertet. Und jetzt hat Le Cornu, / Emmanuel Macron, eben diesen Kompromiss gemacht und sagt, wir machen das jetzt nicht stufenweise, sondern wir frieren das bis zur nächsten Präsidentschaftswahl eben, du hast es angesprochen, dann da eben ein. Was mir als Deutscher nicht so ganz einleuchtet, oder vielleicht geht das auch dem einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin dieses Podcastes so, wir reden über eine Rentenreform von 62 auf 64 Lebensjahre, also dass man mit 64 dann stufenweise, du hast es beschrieben, in Rente geht. Warum ist das für die ja doch durchaus temperamentvollen Franzosinnen und Franzosen, warum ist das so ein Reizthema? Aus meiner Sicht muss dahinter doch mehr stecken, als nur 2 Lebensjahre mehr im Job verbleiben.
Naja, ich meine, man kann sich ja die Debatte in Deutschland vorstellen, ob wir auf 69 Jahre gehen sollten.
Wie hatten Sie mit 67? Werden Sie von 65 auf 67?
Das stimmt. Das eine ist, ich nehme mal mein Beispiel. Man fokussiert sich sehr stark auf diese 64 Jahre Renteneintrittsalter, die natürlich insgesamt gering sind. Dafür muss man 43 Beitragsjahre ansammeln, um das auch wirklich, dieses Renteneintrittsalter, einzuhalten. Ich habe studiert, promoviert, ich war ein paar Jahre an der Uni, das zählt nichts für die Rente. Das heißt, ich werde bis 67 würde ich bis 67 arbeiten, weil das ist dann das endgültige Renteneintrittsalter, wo man ohne Abschläge in Rente gehen kann. Das ist dann ja schon mal ein bisschen anders, sage ich jetzt mal. Also kann man sich ausrechnen, wie früh man dann angefangen haben muss. Also wenn man 20, 21 Jahre, muss man spätestens in Lohn und Arbeit sein, damit es dann auch hinhaut. Trotzdem ist das französische Rentensystem relativ großzügig, gerade im Vergleich zum deutschen. Die Rentnerinnen und Rentner haben im Schnitt, wohlbemerkt im Schnitt, ein gutes Einkommen, auch im Vergleich zur Restbevölkerung. Das ist eine gesellschaftliche Entscheidung. Und es ist wahnsinnig schwer, da zurückzugehen, schon mal, weil jahrelang dieses Problem nicht ganz so stark thematisiert wurde. Frankreich hat eine ganz andere Demografie als Deutschland, wo wir seit den 80ern, meine ich, hier auch ein starkes Defizit haben, demografisch, das zum Teil durch Migration kompensiert wurde. Und in Frankreich war das bis vor kurzem, das ist auch nicht mehr so, gab es ganz andere Geburtenraten. Das heißt, das System war insgesamt stabiler als das deutsche, nachhaltiger, sage ich jetzt mal. Aber wir sind langsam auch am Ende dieser Entwicklung. Also noch ist das Defizit überschaubar bei den Rentensystemen, aber das wird stark ansteigen in den nächsten Jahren. Das wissen wir. Und wenn nichts getan wird, dann haben wir tatsächlich eine Lücke von 15 Milliarden Euro, die sich da auftut, was für deutsche Verhältnisse auch noch überschaubar ist, aber mit Blick auf die Gesamtfinanzen dann schon ein ganzer Batzen ist. Und das ist in der politischen Debatte, es gab schon viele Reformen dazu, auch François Hollande hat dazu, wurde viel kritisiert, dass er auch nicht zurück zur Rente mit 60 gegangen ist, das zwischendurch auch mal gab, dass da die Anzahl der notwendigen Beitragsjahre erhöht hat. Also es ist nicht ein Thema, was nie angegangen wurde, aber das hat natürlich so eine starke Sprengkraft. Ich glaube, das hat es hier auch in Deutschland. Das ist schon so, wenn man einen schweren Job hat, wenn man einen körperlich herausfordernden Job hat, wenn man seinen Job nicht mag, wenn die Hierarchien nicht so sind, wie man sich das vorstellt. Und ich glaube, im Allgemeinen geht es in Frankreich im Arbeitsleben da ein bisschen härter zu und weniger horizontal als hier in Deutschland. Das alles variiert von Person zu Person, aber so ein Grundgefühl, dass man sich das dann auch verdient hat und dass man das letztendlich dem Staat entrungen hat, dieses Zugeständnis, dass es dann auch irgendwann mal Schluss ist. Und ja, das triggert dann doch starke Abwehrreaktionen, wenn man darauf setzt. Es ist auch ganz unterschiedlich, ja, je nach Wählerschaft gibt es da auch unterschiedliche Sensibilitäten, aber grundsätzlich herrscht dieses Gefühl hervor, man nimmt uns etwas, was wir rechtmäßig erworben haben, wofür wir genug gearbeitet haben. Und das ist das Unvermögen des Staates, das dazu führt. Und man könnte das Geld ja anderswo nehmen, was ja immer.
Ja, jetzt ist es ja nicht so, dass Macron den Französinnen und Französen zwei Lebensjahre nehmen will, weil ihm das persönlich Spaß macht. Er steht ja auch unter einem enormen finanziellen Druck. Und meine Frage wäre mal noch an dich, inwieweit sitzt er denn eigentlich zwischen zwei Stühlen? Auf der einen Seite, er muss das französische Rentensystem hinkriegen oder will seine Regierung stabilisieren, die er ja jetzt durchkriegen muss. Deswegen ja auch dieses Versprechen an die Sozialisten, wir gehen ja zunächst einmal nicht dran. Und Stuhl Nummer zwei, er muss ja auch in seiner Finanzpolitik europäische Regeln dann einhalten. Kriegt er diesen Spagat denn jetzt hin?
Das ist die große Frage und die hätte man schon ein bisschen früher angehen können und lange Zeit war auch das Signal, was man bekommen hat, es läuft alles mit den Finanzen und zwischendurch hatte Frankreich auch diese Schuldenregeln eingehalten vor Covid und dann im Zuge der vielen Sonderausgaben zur Pandemie, die in Frankreich besonders hoch waren, war das alles so ein bisschen unter dem Radar. Und dass die Finanzlage wirklich so schlimm ist, hat sich auch erst 2024 herausgestellt. Also, dass das Defizit seit Jahrzehnten wächst, ist klar, aber immer noch moderat gewesen, also moderat schrittweise, sage ich jetzt mal. Und dass man wirklich jetzt diese enorm hohen Defizite in Nicht-Pandemie-Zeiten hat, das ist auch ein neues Phänomen, was auch die Finanzmärkte alarmiert. Das heißt, die wollen mehr für französische Staatsanleihen haben, was wiederum die Finanzlage weiter verschärft. Und Frankreich ist ja immerhin die zweitgrößte Volkswirtschaft in der Eurozone. Das sind auch in absoluten Zahlen enorme Mengen. In absoluten Zahlen hat Frankreich auch mehr Schulden als Deutschland. Das deutlich stärkere Wirtschaft hat andere Bevölkerungszahlen. Das heißt, es sind gewaltige Summen, um die es da gerade geht. Und wo das ganze Land seit über einem Jahr jetzt darüber diskutiert, erstens, wie es dazu kommen konnte, zweitens, wie man da jetzt rausfindet und was das bedeutet. Das ist schon so eine harte Umstellung, sage ich jetzt mal, dass man so ein bisschen aufwacht und merkt, dass der Staat in schwierigen finanziellen Gewässern ist, weil vorher das Gefühl vorherrschte, das ist einigermaßen stabil, die Schulden wachsen ein bisschen und wie gesagt, das ist auch nichts Ungewöhnliches, also Großbritannien steht auch nicht viel besser da, die USA stehen schlechter da, Kanada steht ungefähr genauso da, wo Frankreich ist, Spanien, Italien geht schlechter, Japan wollen wir gar nicht drüber sprechen. Also es ist jetzt nicht so etwas, was jetzt so rein französisch passiert wäre, aber dass wir jetzt diese Kombination haben zwischen jetzt wird es wirklich ernst, jetzt steigen dann auch die Zinsen und dann wird es nochmal dramatischer. Zusätzlich sollten wir jetzt auch gerade investieren in Verteidigung, in die Transition und auch die Wirtschaft stützen. Das ist jetzt schon eine gefährliche Gemengelage, die auf diese politische Instabilität gerade trifft und sie verstärkt.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Europa-Podcasts, seit kurzem sind wir auch auf Patreon zu finden. Wir haben für euch dort die Möglichkeit geschaffen, uns eine kleine finanzielle Spende zukommen zu lassen. Dies geschieht in Form von Abonnements. Ihr habt die Möglichkeit, eine Bronze, eine Silber- oder eine Goldstufe zu abonnieren. Damit unterstützt ihr Manuel und mich in unserer täglichen Arbeit, diesen Europa-Podcast für euch jedes Mal neu wieder mit spannenden Gästen und Themen bereichern zu können. Seid so lieb und überprüft, ob ihr, wenn ihr wollt, je nach Möglichkeit uns eine kleine Mitgliedschaft zukommen lassen wollt. Damit bekommt ihr auch immer Content, der über das Normale, was für jeden zugänglich ist, hinaus noch freigeschaltet wird. Seien es Hintergrundgespräche oder sei es anderes Material, das Interviews in voller Länge darstellt. Mit einer Mitgliedschaft seid ihr immer nah dran, nah dabei, den Europa-Podcast zu unterstützen. Und selbst bekommt ihr tiefere Einblicke in unsere europäische Arbeit vor Ort. Manuel und ich danken euch ganz herzlich. Lieber Jan, ich würde mit dir noch mal ganz gerne den Fokus auf Brüssel richten. Wir haben ja jetzt schon mal, du hast es gerade schon mal angesprochen, wir sagen ja immer so ein bisschen auch in Deutschland, wenn Frankreich hustet, dann hat irgendwie die Europäische Union oder Brüssel schon Schnupfen. Französische Probleme sind europäische Probleme. Frankreich lebt da nicht komplett im eigenen Raum, im eigenen Kosmos. Wie sorgenvoll schaut aus deiner Sicht Brüssel nach Paris, wenn man die derzeitigen Vorgänge sich anschaut?
Das kommt darauf an, ob man über die Finanzen spricht oder die politische Regierbarkeit. Ich glaube, finanziell gibt es jetzt nicht ein ganz unmittelbares Krisenrisiko, sondern das sind strukturelle Probleme, die man in den Griff bekommen muss. Aber dafür ist dann auch die Regierbarkeit entscheidend, dass es einigermaßen einen klaren Kurs gibt und man den auch dann durchzieht. Weil jetzt kann man natürlich, die Regierung kann morgen fallen, sie hätte jetzt vor ein paar Minuten fallen können, das war unwahrscheinlich, aber man hat keine Sichtbarkeit. Und wenn man diese Sichtbarkeit hätte, wäre das natürlich etwas anderes. Mit großer Sorge schaut man natürlich darauf, was das alles für die französische, also wie gesagt, für die finanzielle Stabilität unmittelbar nicht, auch wenn die Sorgen da durchaus präsent sind und dass etwas, was getan werden muss. Aber schwieriger ist die Frage, was das mit der französischen Gesellschaft macht und ob wir vielleicht dadurch bald eine rechtsextreme Regierung haben, was, wenn es wirklich hart auf hart kommt, Neuwahlen ausgerufen werden es ist ein bisschen anders Lauf als bei der letzten Wahl. Die Rechtsextremen sind sehr stark vorne, sind stabil auf sehr hohem Niveau. Dann könnte uns das blühen, was wir gerade in den USA sehen mit einem unserem ältesten Verbündeten, mit den ganzen Unsicherheiten, die das mit einherbringt. Und für einen verlässlichen Partner in Europa und einer der allergrößten Schwergewichte damit in ganz kompliziertes Fahrwasser kommen. Ich glaube, da ist die Sorge deutlich höher. Gerade jetzt, wo dadurch, dass wir mit den USA umgehen müssen, dass die Sicherheitsgarantien der NATO wackeln, dass man weiß, man müsste mehr machen, die ganzen Zolldiskussionen, die ganzen Drohungen und bitte diese Regulierung zurücknehmen und die ganze Wirtschaft dadurch auch verunsichert wird und auch unsere Gesellschaften, das ist gerade jetzt, müssten alle europäischen Stimmen zusammenhalten und ein Gegengewicht bilden, haben sie auch mit unterschiedlichem Erfolg getan, zum Beispiel in der Diskussion um Frieden in der Ukraine, dass eine Koalition der Willigen sich gebildet hat und gesagt hat, Moment, wir würden das und das beitragen, aber dafür wollen wir auch da mitreden. Denn wenn man nicht mit uns redet, dann gibt es diese Beiträge eben nicht. Oder dass man versucht, die amerikanischen Hilfen zu kompensieren an Rüstungsgüter, aber auch überhaupt um die ukrainische Wirtschaft zu stabilisieren. Also gerade jetzt bräuchte man wirklich alle Mitgliedsländer. Und noch ist das der Fall, noch gibt es gibt zwar keine finanziellen Spielräume in Frankreich, muss man ehrlicherweise sagen, aber nach wie vor gibt es den Beitrag zur Sicherheit Frankreichs, der sehr hoch ist, weil wir werden jetzt hier in der Bundesrepublik sehr viel Geld ausgeben für die Bundeswehr, aber das wird alles ein paar Jahre dauern, bis sich das auch materialisiert in realen Fähigkeiten und das wirklich auf eine Verbesserung der europäischen Sicherheit dann einzahlt. Frankreich gibt etwa 2% des BIPs für Verteidigung aus, aber hat es sehr konstant getan über die letzten Jahrzehnte und hat dadurch jetzt vergleichsweise viel, was es beitragen kann an Kapazitäten, die nukleare Abschreckung. Es ist alles nicht perfekt, aber es ist gerade sehr wertvoll. Und den außenpolitischen Kurs, solange es keine Mehrheit gegen den Präsidenten gibt, wird maßgeblich vom Präsidenten gesetzt werden. Das ist ein Element der Stabilität, der gerade sehr wertvoll ist und den man in Gefahr sieht.
Nochmal einmal zu der neuen Regierung zurück von Le Cornu-Emmanuel Macron. Nun hat sie ja erstmal die Misstrauensvoten überstanden und ist sozusagen erstmal wieder sprachfähig, auch gerade was Brüsseler Themen angeht. Inwieweit siehst du denn Frankreichs Europapolitik dahingehend jetzt nochmal durch die neue Regierung ausgerichtet oder beeinflusst, kann man das vielleicht so sagen? Also wird das einfach so weitergehen oder gibt es da jetzt auch Veränderungen? Weil wir haben eben schon mal die Finanzlage angesprochen und vielleicht könnte ich auch daran, dass nochmal dann noch eine weitere Frage anschließend droht, aus Brüssel vielleicht ein blauer Brief, auch wenn die neue Regierung die Haushaltspolitik nicht in den Griff bekommt.
Ja, an wen schickt man den Brief? Wer ist morgen verantwortlich für Frankreichs Regierung? Wir sind jetzt aus der ganz unmittelbaren Gefahr, glaube ich, raus, dass jetzt so, dass wirklich man nicht weiß, wer nächste Woche Premier ist. Das war schon eine relativ absurde Situation, die wir hatten mit auch dieser Doppelernennung vom selben Premier und diesem wirklich sehr schnellen Fall.
Man muss ja auch noch dazu sagen, der Finanz- und Wirtschaftsminister ist ja derselbe geblieben, jetzt auch in diesem sogenannten zweiten Kabinett von Le Cornu, wenn man so will.
Ja, und der Haushalt, den man eingereicht hat, war auch fast genau derselbe wie vorher, weil wie soll man den ganzen Haushalt nochmal von über 1500 Milliarden, in Frankreich ist das auch viel gebündelter, dass die Sozialausgaben und die Staatsausgaben auf nationaler Ebene stark gebündelt sind, wie soll man das auch neu aufsetzen oder wesentlich verändern? Es wird jetzt im parlamentarischen Prozess verändert, da gab es auch verfassungsrechtliche Fristen und das ist, glaube ich, auch mit ein Grund gewesen, diesen Wirtschafts- und Finanzminister weiterhin im Amt zu belassen, erkennt das Haus. Und rein auf technischer Ebene oder rechtlicher Ebene ist es quasi extrem wichtig, sage ich jetzt mal, dass da jemand da ist, der nicht erst noch zwei Wochen eingearbeitet werden muss. Absolut. Mit dem Allernötigsten. Ich habe die Frage vergessen.
Meine Frage war, inwieweit siehst du Frankreichs Europapolitik durch die neue Regierung jetzt irgendwie beeinflusst oder wird sie sich verändern?
Sie ist es bisher schon sehr stark, würde ich sagen, weil wir diese Sichtbarkeit nicht haben. Das heißt, alles, worüber wir langfristig sprechen müssen, wenn wir über die Spar- und Investitionsunion reden, über den mehrjährigen Finanzrahmen, das heißt den EU-Haushalt für die nächsten Jahre, das sind alles lange Prozesse. Und wenn die Minister ständig wechseln, was ist das Wort eines Ministers dann wert? Was ist das Wort einer Regierung wert, die nicht den Rückhalt des Parlaments hat? Wir sind jetzt von diesem unmittelbaren Krisenmodus, jeder Tag kann soweit sein, ein bisschen mehr auf, es gibt jetzt immerhin Haushaltsverhandlungen, das heißt, wahrscheinlich wird das sich ein, zwei Monate ziehen, aber ein Eklat ist trotzdem jederzeit möglich, dass die Sozialisten sagen, okay, so wie es läuft, das macht gar keinen Sinn. Morgen werden wir einen Misstrauensantrag einreichen und das wirklich eskaliert. Kann sein. Die wahrscheinlichere Variante jetzt ist, dass man sich ein, zwei Monate lang von Veränderungsantrag zu Veränderungsantrag zerfleischt und feilscht. Hoffentlich kommt man zu einem Ergebnis. Ich bin mir nicht sehr sicher, auch wenn ich die Parlamentsdebatten am Dienstag gerade gesehen habe. Aber ich würde sagen, es gibt so eine 40-prozentige Chance, dass das auch wirklich klappt und dass wir nicht in so einen Notfallmodus kommen oder vielleicht auch Neuwahlen. Das ist besser als vor ein, zwei Wochen, wo es wirklich ganz schlecht ausgesehen hat. Aber man fährt auf Sicht und das heißt, es ist wahnsinnig schwer, irgendetwas Komplizierteres zu verhandeln. Und da fällt ein bisschen Frankreich ab und ist gerade gelähmt, muss dem Ganzen ein bisschen zuschauen. Und das ist keine gute Situation. Sehr milde ausgedrückt.
Ja, absolut. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe es eben gesagt, französische Probleme sind auch immer europäische Probleme. Der Grund, warum der Europa-Podcast an diesem Thema bleiben wird. Und ich bedanke mich jedenfalls bei dir, lieber Jan, ganz herzlich, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und uns für ein Interview zur Verfügung gestanden hast. Und wir hoffen, das sind Manuel und ich, dass wir euch damit einmal die französische Politik wieder einmal ein bisschen näher haben bringen können. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal reinhört. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.